Kaufmann Kapitän Ternesio Teris trug keinen Bart, und das graue Haar, kurz geschnitten und gepflegt, umrahmte sein kantiges, vom Wind gerötetes Gesicht. Während der Überfahrt hatte sie oft gesehen, wie er mit seiner Mannschaft scherzte, doch sobald er die Stirn runzelte, suchten alle das Weite wie vor einem Sturm. Jetzt runzelte er die Stirn. »Unsere Reise ist zu Ende«, erklärte Arrur. »Wir fahren zum geschachten Hafen weiter, wo die Zöllner des Seelords an Bord kommen und unsere Frachträume inspizieren werden. Damit werden sie sich einen halben Tag beschäftigen, wie immer, aber du brauchst nicht zu warten. Such deine Habseligkeiten zusammen, ich lasse ein Boot zu Wasser und Yorko bringt dich an Land.« »An Land?« Arrur biss sich auf die Lippe. Sie hatte die Meerenge überquert, um hierher zu gelangen, doch hätte der Kapitän sie gefragt, hätte sie ihm gesagt, sie wolle lieber an Bord der Tochter des Titans bleiben. Salty war zu klein, um an einem Ruderdienst zu tun, das wusste sie inzwischen, aber sie hätte lernen können, Taue zu spleißen und Segel zu reffen und einen Kurs über die großen Salzmeere zu steuern. Daniel hatte sie einmal ins Krähennest mitgenommen, und sie hatte überhaupt keine Angst gehabt, obwohl das Deck unter ihr winzig ausgesehen hatte. »Ich kann auch rechnen und eine Kabine sauber halten.« Aber die Galeasse brauchte keinen zweiten Schiffsjungen. Außerdem brauchte sie bloß einen Blick in das Gesicht des Kapitäns zu werfen, um zu wissen, dass er sie loswerden wollte. Also nickte Arrur. »An Land«, sagte sie, obwohl »an Land« für sie nur Fremde bedeutete. »Valar Doaeris«, er berührte seine Stirn mit zwei Fingern. »Ich bitte dich, Ternesio Teris nicht zu vergessen, und auch nicht den Dienst, den er dir geleistet hat.«
»Bestimmt nicht«, sagte Arrur mit dünner Stimme.
Der Wind zupfte beharrlich wie ein Gespenst an ihrem Mantel. Es war Zeit zu gehen. »Such deine Habseligkeiten zusammen«, hatte der Kapitän gesagt. Viel hatte sie allerdings nicht. Nur die Kleider, die sie am Leibe trug, ihren kleinen Beutel mit Münzen, die Geschenke der Mannschaft, den Dolch an der linken Hüfte und Nidel an der rechten. Das Boot war noch vor ihr fertig, und Yorko saß an den Rudern. Auch er war einer der Söhne des Kapitäns, jedoch älter als Daniel und nicht so freundlich.
»Ich habe Daniel gar nicht lebewohl gesagt«, dachte sie, während sie hinunterstieg. Sie fragte sich, ob sie den Jungen jemals wiedersehen würde. »Ich hätte ihm lebewohl sagen sollen.«
Die Tochter des Titans wurde hinter ihnen kleiner, während die Stadt mit jedem von Yorkos Ruderschlägen an Größe zunahm. Zu ihrer Rechten kam ein Hafen in Sicht, ein Gewirr von Landungsstegen und Kais, und dort drängten sich die dickbauchigen Walfänger aus Ibben, Schwanenschiffe von den Summer Isles und mehr Galeeren, als ein Mädchen zählen konnte. Weiter entfernt zur Linken befand sich ein weiterer Hafen hinter einer absackenden Landspitze, wo sich die Dächer halb versunkener Gebäude aus dem Wasser reckten. Arrur hatte niemals zuvor so viele große Gebäude an einem Ort gesehen. In King's Landing gab es den Red Keep und die große Septe von Baelor und die Drachengrube. Bravos jedoch durfte sich 20 solcher Tempel und Türme und Paläste rühmen, die genauso gewaltig oder sogar noch gewaltiger waren.
»Ich werde wieder eine Maus sein«, dachte sie verdrießlich, »so wie in Harrenhal, ehe ich weggelaufen bin.«
Vom Titan aus hatte die Stadt wie eine große Insel ausgesehen, doch als Yorko näher heranruderte, sah Arrur, dass sie aus vielen kleinen Inseln bestand, die dicht beieinander lagen und durch steinerne Bogenbrücken verbunden waren, welche sich über unzählige Kanäle spannten. Jenseits des Hafens folgten Straßen mit grauen Steinhäusern, die so eng zusammengebaut waren, dass sie sich aneinander lehnten. In Arrurs Augen wirkten sie sonderbar, 4 oder 5 Geschosse hoch und sehr schmal, und die steilen Ziegeldächer kamen ihr vor wie spitze Hüte. Strohdächer sah sie nirgends, und auch nur wenige Häuser aus Holz, wie sie ihr aus Westeros bekannt waren.
»Sie haben keine Bäume«, begriff sie.
»Bravos besteht ganz aus Stein, eine graue Stadt in einem grünen Meer.« Yorko lenkte sie nördlich vom Hafen fort in die Rinne eines großen Kanals, einer breiten grünen Wasserstraße, die geradewegs in die Mitte der Stadt führte. Sie glitten unter den Bögen einer Steinbrücke hindurch, deren gemeißelte Verzierungen ein halbes Hundert verschiedener Sorten Fische und Krebse und Tintenfische darstellte. Eine zweite Brücke tauchte vor ihnen auf, in die filigrane Ranken gemeißelt waren, und dahinter eine dritte, von der tausend gemalte Gesichter auf sie herabschauten. Zu beiden Seiten mündeten kleinere Kanäle, von denen noch schmalere abzweigten. Manche der Häuser waren über die Wasserstraßen gebaut und verwandelten die Kanäle in eine Art Tunnel. Schlanke Boote in der Form von Wasserschlangen gestaltet und mit bemalten Köpfen und in die Höhe gereckten Schwänzen versehen, schoben sich unter ihnen her. Diese wurden nicht gerudert, sondern gestarkt, wie sie feststellte, von Männern, die in grauen und braunen und moosgrünen Mänteln am Heck standen. Sie sah riesige Stechkähne, auf denen sich Kisten und Fässer stapelten und die von 20 Mann mit Stangen vorwärts bewegt wurden, und kunstvolle schwimmende Häuser mit Laternen aus farbigem Glas, Samtvorhängen und Galionsfiguren aus Messing. In der Ferne überragte eine graue Steinstraße, die von 3 Lagen übereinander liegender Bögen getragen wurde, Kanäle und Häuser gleichermaßen und verschwand südlich im Dunst. »Was ist das?« fragte Arya Jorgo und zeigte dorthin. »Der Süßwasserfluss«, erklärte er. »Er bringt frisches Wasser vom Festland herüber, über das Watt und die salzigen Untiefen hinweg. Gutes, süßes Wasser für die Brunnen.« Als sie einen Blick zurückwarf, waren Hafen und Lagune nicht mehr zu sehen. Vor ihnen standen entlang beider Seiten des Kanals mächtige Statuen in Reihe, ehrwürdige Steinmänner in langen Bronzeroben, die mit dem Kot der Seevögel gesprenkelt waren. Einige hielten Bücher in den Händen, manche Dolche, andere Hämmer. Einer umklammerte einen goldenen Stern in der hochgereckten Hand, wieder ein anderer hielt einen umgedrehten Steinkrug, aus dem ein endloser Wasserstrom in den Kanal floss. »Sind das Götter?« fragte Arya. »Seelords«, sagte Jorko. »Die Insel der Götter